aus Hamburg.
Und Siegen.
Und herzlich willkommen zu unserem Podcast für die Bauindustrie. Zukunft bauen. Dem Zukunftspodcast für alle, die sich für die Zukunft von Bauen und Leben interessieren. Wir sind
Martin
und Christian. Und wir werfen in diesem Podcast einen Blick auf die Zukunftsentwicklungen von Branche, Technologie und Lebenswelt. Es wird dabei um die Veränderung der Baubranche gehen und darum, was dies für uns und für die Unternehmen der Branche bedeutet. Die heutige Folge steckt voller Energie und nachhaltiger Energiekonzepte. Zu Gast haben wir heute Stefan Schwan, den Geschäftsbereichsleiter Energy and Facility Solutions von ENGIE. Er ist dort bei ENGIE Deutschland als Bereichsleiter Energy and Facility Solutions verantwortlich für die Verzahnung von Energie- und Servicebereichen und leitet ein bundesweit aufgestelltes Team, das die Schnittstelle zu den internationalen Einheiten bildet. Sein Berufsweg hat ihn über alle Bereiche des Facility Managements und der Energiewirtschaft in die heutige Position geführt. Und wir sprechen mit ihm über die Frage, wie Energie und Energiekonzepte für Deutschland, für Unternehmen, aber eben auch für uns alle, für die Zukunft der Treiber und Antrieb unserer Wirtschaft und unserer Geschäftstätigkeit sein können und sein werden. Wir wollen über Handlungsspielräume sprechen, über neue Konzepte und anderes Denken und darauf blicken, was das für uns in der Bauindustrie und für die Unternehmen und Akteure bedeutet, die Entscheidungen treffen müssen, wie sie mit dem Thema Energie für die nächsten Jahre umgehen, ob es Kostenträger ist oder ob es sogar ein Teil des zukünftigen Geschäftsmodells sein kann. Wir sprechen darüber, wie Energie und Energiekonzepte auch das Thema Gebäudeplanung und Gebäudemanagement beeinflussen und welche Chancen dies für alle Beteiligten birgt. Also, auf geht's, rein ins Gespräch. Ja, herzlich willkommen heute Stefan Schwan von ENGIE. Wir haben ja schon ein paar Worte dazu gesagt, wer Sie sind und welche Sicht Sie hier vertreten. Hallo Martin, schön, dass wir in der Runde hier zusammen sind. Starten wir rein in diese Folge.
Ja, danke.
Ja, hallo auch von meiner Seite. Ich freue mich auf unser Gespräch und die Themen, die wir heute behandeln können.
Also heute ist Energie in unserem Podcast in einer noch anderen Weise als sonst immer, denn Herr Schwan, Sie stehen ja für das Thema Energie und da bleibt natürlich in diesem ja stark bewegten Markt zum Einstieg die Frage nicht aus, wie ist die Lage? Wie sieht momentan der Energiemarkt aus? Was sind die Punkte, die Sie beschäftigen und was sind die Punkte, die auch jeden Unternehmer oder jedes Unternehmen im Moment beschäftigen sollten, wenn sie das nicht ohnehin schon tun?
Ja, ich würde mal so sagen, also die Lage ist ernst, wirklich, das meine ich so, aber nicht hoffnungslos und das hat man ja jetzt schon oft gehört, aber es ist wirklich, wir sind schon in einer sehr kritischen Situation und ich glaube für die Welt insgesamt, was das Thema Energie anbelangt, aber für Deutschland insbesondere. Und das hat nicht nur was mit Preisen zu tun, sondern es hat auch die Frage mit Resilienzen zu tun. Also wie anfällig sind wir überhaupt in der Wirtschaft und abhängig von dieser Energie? Und wie weit können wir uns eigentlich auch von dieser Energie, wie wir sie heute haben, lösen? Das sind auch durchaus Fragen, die sind zu klären. Und da meine ich jetzt jeden Sektor, also nicht nur Industrie, sondern auch das jetzt, was Sie auch ganz besonders betrifft, das Thema Bau in jeglichem Maße. Da gibt es durchaus ja Möglichkeiten. Und ich sage mal, das ist so das, was uns bewegt. Und dann natürlich auch die Dynamik innerhalb des Marktes wird ja immer größer. Das haben wir früher nicht gehabt. Das war sehr steif, sehr geradlinig. Und das ist auch etwas, was uns im Moment sehr, sehr bewegt.
Was bedeutet das für, ja, ich sage mal, ein mittelständisches Unternehmen jetzt konkret? Nehmen wir mal eins, das ja energieintensiv ist, das also ja nicht so gut arbeiten kann, wenn es da keine zuverlässige Versorgung hat und das auch am Ende preislich natürlich unter Druck ist.
Ja, also erstmal klar, das, was Sie gerade zuletzt gesagt haben, preislicher Druck, der ist da, der ist imminent und man muss ja auch sagen, wenn Sie, sagen wir mal, vom Strom sehr stark abhängig sind, was ja viele Maschinenbauunternehmen beispielsweise sind, dann ist es heute ja die große Frage, was kostet mich das auf der einen Seite? Und die zweite Frage, mit wie viel CO2-Ausstoß kann ich denn rechnen? Denn das ist auch noch eine ganz wesentliche Frage, auch was die Produktion anbelangt. Im Gasbetrieb, das, was wir so von den fossilen Brennstoffen her kennen, Gasöl, auch Kohle noch auf alle Fälle, ist es natürlich auch so, dass wir neben der auch preislichen Situation einen viel, viel stärkeren Druck natürlich auf die CO2-Emissionen haben. Und das sind alles Preissegmente, die ja einen Mittelständler ohne weiteres belasten. Ne? Also es ist ja nicht nur der Preis der eigentlichen Energie, sondern auch der Preis der eigentlichen Emissionen, die da herausrühren. Und das hat es früher so nicht gegeben. Früher hatten sie dann eben halt die, da kauften sie Energie ein und da war die Emission erstmal nebensächlich, sagen wir es mal so. Heute schon lange nicht mehr. Ne? Was ich auch für richtig halte, ne? Also damit das nicht falsch verstanden wird, ich bin da kein großes Kind auch der fossilen Brennstoffe. Aber die Frage ist, wie schnell und was kann man denn jetzt überhaupt ändern?
Also Martin, mir kommt da nochmal in den Kopf, wir waren neulich bei einem Kalksandsteinproduzenten zu einer Veranstaltung, der seine Öfen dort elektrisch heizt und der, ich glaube, versucht hatte, dort in der Region auch auf Wasserstoff umzustellen, was nicht möglich ist. Und also, die haben verschiedene Versuche unternommen.
Genau, die heizen aktuell mit Gas. Ne? Und da war die zum Beispiel die Überlegung, auf regenerative Stromquellen zurückzugreifen, wo dann vielleicht der Genehmigungsprozess entsprechend das verhindert hat. Oder aber, wenn man diese Öfen mit Strom betreiben würde, wäre im ganzen Ort ansonsten das Licht aus, weil die Infrastruktur nicht vorhanden wäre. Ja.
Also wir haben neben diesen Grundproblemen eben oft auch noch regional die Themen, dass wir gar nicht dafür aufgestellt sind, so richtig in unseren Netzstrukturen und Versorgungsstrukturen, selbst wenn der gute Wille schon da ist. Also da war auch im Gespräch, Martin, glaube ich, eine Menge Frust zu spüren, ja, weil man sagt, wir wollen eigentlich und wir sind auch bereit, da zu investieren. Aber ja, so jeder Lösungsanlauf, den wir im Moment gemacht haben, der endet im Moment zumindest mal in einer Warteschleife auf eine gewisse Art und Weise.
Also die Machbarkeit auch, ne?
Genau.
Das ist ja eine Frage, die muss geklärt sein, ne? Wir wollen zwar alle, aber wir können halt teilweise gar nicht.
Vor allen Dingen, Christian, du hast ja gefragt, was sind die konkreten Folgen für, ich bleibe mal jetzt mal bei dem Begriff mittelständische Unternehmen. Und jetzt mal egal, ob es verarbeitende Betriebe sind oder die Bauindustrie. Es gibt ja immer zwei Seiten bei dem Thema. Einmal, wie kann ich bei mir auf der Verbrauchsseite optimieren, also weniger Energie verbrauchen, andere Energie verbrauchen. Und die andere Seite ist natürlich die, wo bekomme ich denn die Energie, die ich dann trotzdem noch brauche, her? Ja, also welche Form der Energie und wo bekomme ich die her? Also ich glaube, ich muss ja zwei Bälle in der Luft halten. Auf der einen Seite meinen Verbrauch in irgendeiner Form zu optimieren. Ich übertreibe jetzt mal und sage ketzerisch, dass ich abends das Licht ausschalte. Aber trotzdem muss ich ja gucken, welchen Strom nehme ich, um das Licht brennen zu lassen, was ich auf jeden Fall brauche. Und ich glaube, da muss man an beiden Seiten halt gleichzeitig arbeiten und sinnvolle Konzepte entwickeln, weil mir geht's manchmal so ein bisschen sehr stark in die Richtung, dass sich dann Unternehmen oder auch Personen exklusiv mit einer der beiden Seiten beschäftigen, aber mit der anderen halt nicht. Und ich glaube, das ist zu kurz gesprungen.
Das glaube ich auch. Und Sie müssen Folgendes auch sehen. Sie haben eben das Thema Infrastrukturen angesprochen. Ein Riesenthema, denn wenn wir sagen wir mal heute in Deutschland, da gibt es Studien dazu, wenn wir heute in die Elektrifizierung steigen würden, so wie wir es im Moment von der Politik vorsehen, müssten wir die gleiche Menge Kupfer noch einmal an die Masten und auch in den Boden reinbringen, damit wir überhaupt in der Lage sind, diese Leistungen, die dafür notwendig sind, auch übertragen zu können. Das heißt also, es wird auch nicht dieses eine Mittel nur geben, ne? Herr Ferger, was Sie eben sagten, man muss sich auf hybride Lösungen einigen und schauen, was ist denn da für mich das Beste? Und es gibt auch, Sie haben eben das Thema Wasserstoff angesprochen. Wir sehen heute, dass das Thema Wasserstoff noch in einer so weiten Zukunft ist. Und da rede ich vielleicht nicht nur über eine Dekade, sondern auch über zwei Dekaden. Das ist ja für ein Unternehmen gar nicht jetzt sichtbar, dass eine solche Lösung überhaupt machbar ist, geschweige denn bezahlbar. Denn Wasserstoff herzustellen ist ja mit hohen Ineffizienzen im Moment verbunden und wirklich nur sinnvoll, wenn wir an irgendeiner Stelle regenerative Energie in Massen über hätten. Das ist ja auch nicht zu jeder Tageszeit so. Ne? Das mag zwar an einigen Tageszeiten so sein. Das heißt also, wir werden nicht an hybriden Systemen vorbeikommen und vor allen Dingen in eigenen Erzeugungen auch denken müssen. Und das macht so diese ganze Komplexität dieses Energiemarktes aus. Ich habe das immer bezeichnet, es gibt nicht mehr den Konsumer, also den Verbraucher, sondern es gibt auch den Produzierenden. Und wir nennen die heute nicht mehr Consumer oder Product, sondern wir nennen sie Prosumer. Nämlich sie tun beides. Sie erzeugen und verbrauchen gleichzeitig.
Ich finde den Aspekt nochmal extrem wichtig, weil wenn wir fragen, auch wie muss so ein Netz der Zukunft aussehen, hat das ja auch damit zu tun, wie wir uns diese Versorgung der Zukunft vorstellen. Also versorge ich sozusagen zentral von einer Stelle, dann muss ein Netz ja ganz anders aussehen, als wenn ich dezentrale, praktisch viele Akteure in so einem Netz drin
ganz genau
habe. Also da brauchen wir ja am Ende auch eine Zielvorstellung, wo wir hinwollen, bevor wir überhaupt anfangen, in großem Stile umzubauen. Das wäre so, als wenn wir sagen, wir lösen die Nord-Süd-Autobahn auf, weil wir jetzt die Idee haben, wir machen überall nur noch ganz kleine Straßen, weil wir das aus irgendwelchen Gründen für schlauer halten und wir gehen weg, ja, von den großen Verkehrsadern. Da muss man ja komplett anders denken, bauen und auch die Belastung des Verkehrs wird sich komplett anders verteilen. Und wenn man das auf Energie überträgt, dann sind wir genau bei der Frage, wie viel müssen wir denn da an Aufwand treiben für die eine oder andere oder für eine Mischlösung? Also wo sehen Sie da den Weg oder welche Voraussetzungen müssen da eigentlich geschaffen werden, damit überhaupt wieder auch dieses Thema Planungssicherheit, Investitionssicherheit bei denen, die dann eben unternehmerische Entscheidungen treffen müssen, möglich wird?
Also ich glaube, dass auch die Energiewirtschaft, also dieses Prinzip, ich sag mal, des Kraftwerks, der Leitung und des Endverbrauchers, das löst sich ja auf. Das ist eindeutig so. Die Autobahnen brauchen wir, also sprich die Stromautobahnen, die Gasautobahnen werden wir brauchen. Das ist unabdingbar, weil sonst können wir keine zusammenhängende Infrastruktur bauen, wobei auch andere Konzepte gehen würden. Aber die Frage ist, wie stabil sind sie? Und wir haben ja auch Abhängigkeiten in der Frage der Produktion. Da ist ein Ausfall einer Produktion natürlich schon ein echtes Problem. Also müssen wir schauen, dass wir nach wie vor in diesen, ich sag mal, Verbünden denken müssen. Aber, und das ist die entscheidende Änderung, muss es dieses Großkraftwerk sein oder muss es an den Stellen, wo es Unterversorgung gibt oder wo die Versorgung nicht aufrechterhalten werden kann, nicht vielleicht Stellen geben, die eben halt für diese Versorgung nochmal zusätzlich beitragen können? Das ist das Entscheidende. Das kann direkt vor Ort sein. Das kann allerdings auch an dezentralen Stellen sein. Aber es wird nicht mehr dieser Kraftwerksverbund sein, der da heißt, wir haben da jetzt, was weiß ich, 30 2 Gigawatt Blöcke stehen und alles ist gut und damit können wir dann die Versorgung aufnehmen, sondern es wird sehr, sehr unterschiedliche Möglichkeiten dazu geben. Das ist das Entscheidende.
Das bedeutet ja einmal, also dass wir dieses Thema Energieeffizienz, was ja Ihnen, glaube ich, auch sehr wichtig ist, so als Unternehmen im Blick haben müssen, also wie gehen wir effizient mit der Energie um und auf der anderen Seite eben auch, das Wort Resilienz trifft es da ja auch nochmal ganz gut, Versorgungskonzepte entwickeln müssen, die eben vielleicht auch dezentral dann ja etwas unabhängiger sind voneinander. Und wir sehen ja in der heutigen Zeit auch, leider gibt es ja nicht nur die technischen Gesichtspunkte, sondern leider auch sicherheitstechnische Gesichtspunkte, wo ja vielleicht eine andere Struktur einer Energieversorgung auch ratsam wäre, ja, als alles zentral an einer Stelle zu haben. Wir sehen das im Moment ja leider bildlich immer gut vorgeführt in der Ukraine, wie das so aussieht, wenn irgendwo große Kraftwerke torpediert werden und, ja, und damit ganze Regionen im Grunde genommen abgehängt werden. Das mag man sich ja gar nicht vorstellen, wenn ganze Wirtschaftsbereiche dunkel sind sozusagen dann, ja, wenn irgendwo mal was schief geht. Die Gründe dafür, warum was schief geht, können ja vielfältig sein, aber
Also Christian, was ich interessant dabei finde, mir kommt gerade so der Gedanke, wir haben den im Bereich der Nachhaltigkeit schon mal öfter auch besprochen, dass man ja gar nicht immer neue Dinge jetzt erfinden muss, sondern vielleicht auch auf alte zurückgreifen kann. Und auch dieses Thema dezentrale Energieversorgung ist ja ein ganz altes Thema. Wir sind irgendwann eigentlich von der dezentralen Energieversorgung, also ich spinne jetzt mal rum, bis zum Wasserkraftrad am kleinen Bach, der dann die Müllermühle betrieben hat im Dorf Y, und im Dorf Z gab es wieder neue. Also im Prinzip sind das ja Konzepte, die wir aus gewissen Gründen ad acta gelegt haben, die wir jetzt natürlich modernisiert, adaptiert wieder rausholen. Also, aber eigentlich wissen wir ja, wie es geht, sich auch dezentral aufzustellen bei einem guten Mix.
Also. Am Ende des Tages ist ja der dezentrale Mix zum, also wir sind ja aus einer Dezentralität gekommen und in eine Zentralität geraten. Aber man muss auch sagen, wir entwickeln uns ja wieder zurück in die Dezentralität. Jede Photovoltaikanlage, jede Windkraftanlage, irgendwo, wo der Wind bläht, ist ja nun letztendlich ein dezentrales System, was ja in irgendeiner Weise aber ordentlich zugemixt werden kann. Aber hier passieren ja Dinge, deshalb sind ja auch diese großen Gleichstromtrassen, die ja quer durch die Bundesrepublik getrieben werden, notdürftig oder müssen gemacht werden, weil eben halt der Wind nur an gewissen Stellen auch sehr wirtschaftlich weht. Und das ist eben halt im hohen Norden. Ich will jetzt nicht sagen, dass in Bayern nicht auch dieser Wind geweht hätte, aber das ist ja die Frage, welchen politischen Willen man eine solche Windkraftanlage in Bayern aufgesetzt hätte. Aber nichtsdestotrotz, diese Autobahnen müssen schon da sein, damit wir überhaupt zu einer Stromverteilung kommen. Aber damit ist ja nur, ich sag mal, die regenerative Energie als solche erstmal klar, weil wir können sie ja nur in der Erzeugung bringen, wenn Wind und wenn Sonne kommt. Und wir hatten, ich glaube sogar vor etwa 2 bis 3 Wochen, hatten wir sogar einen sogenannten dunklen Tag. Das heißt, da war weder Sonne noch Wind. Und ab da fängt ja der Punk so richtig an, ne? Dann haben wir im Netz wirklich richtig, richtig Ärger. Und dann kommen ja Reservekapazitäten zustande, die dann, was weiß ich, mal vielleicht nur 5-mal im Jahr zugeschaltet werden. Aber mit Leistungen, ne, die sind ja jenseits von Gut und Böse. Aber die brauchen wir auch. Deshalb bin ich ein ganz, ganz großer Fan vom sogenannten Kapazitätenmarkt. Und dazu wird es auch kommen. Wir werden irgendwann diese Kapazitäten, die wir brauchen, um eben halt diese Löcher zu stopfen, die müssen wir bereitstellen, auch wenn sie nur 100 oder 200 Stunden im Jahr laufen. Aber diesen, in Anführungszeichen, Luxus müssen wir uns leisten und der muss in irgendeiner Weise sozial abgefangen werden. Und das ist einer der Gründe, warum ich sage, dass wir auch eine Veränderung innerhalb unseres gesamten, ich nenne es mal, der allokierten Kosten, die innerhalb eines solchen Netzes entstehen, die müssen anders abgefangen werden und die müssen auch anders bedient werden. Als solches würden wir nämlich auch niemals zu einem Kapazitätenmarkt kommen, wenn nicht diese Kapazitäten auch ernsthaft richtig bezahlt werden. Das werden sie nämlich im Moment nicht.
Also um es vielleicht auch nochmal klar zu machen für die, die sich jetzt nicht mit dem Thema so intensiv beschäftigen, regenerative Energien sind eben nicht 24/7 gleichmäßig vorhanden, die schwanken. Und wenn wir sagen, also nicht gesellschaftlich sagen, ab 18 Uhr schalten wir das Land ab und irgendwann morgens, wenn die Sonne wieder scheint und der Wind wieder weht, schalten wir das Land wieder an, sondern wir ja doch typischerweise auch nachts Energie brauchen, dann müssen wir eine Lösung haben, die diese Zeiten abfängt. Das heißt, einerseits Erzeugung oder auch Speicherung, aber nach meinem jetzigen Kenntnisstand sind wir mit dem Thema Speicherung von Energie in dem Maße wahrscheinlich überfordert. Oder wie ist da der Stand der Möglichkeiten?
Wobei wir sagen müssen, wir haben ja schon vor etwa 5 Jahren bei uns im Unternehmen die Batteriespeicher getestet, die noch immens teuer waren. Mhm. Aber heute reden wir ja von deutlich niedrigeren Kosten. Und heute ist zum Beispiel ein Wasserkraftwerk beziehungsweise ein Pumpspeicherkraftwerk und eine Batterieanlage in der gleichen Dimension deutlich günstiger ist die Batterieanlage heute. Ne? Also nicht mehr, also Pumpspeicherkraftwerke wären heute überhaupt keine Alternative mehr, auch wenn wir sie heute haben. Wir haben sie in der Bundesrepublik und sie werden ja genutzt. Wir haben selber ein Pumpspeicherkraftwerk auch in Pfreimd, was wir genau für diese Dinge auch nutzen. Aber was ich damit sagen will, ist, diese Speichertechnologien werden günstiger werden, deutlich günstiger werden, als wir sie heute im normalen privaten Markt haben und sind auch schon deutlich günstiger heute zu kriegen. Und da reden wir über Preise, die sind durchaus sehr, sehr wirtschaftlich auch heute darzustellen. Aber, Und jetzt kommen die anderen, also es gibt ja immer aber, nur wo bringen wir sie unter? Wo werden sie aufgestellt? Wo sind sie am besten? Dafür müssen wir erstmal über eine Nutz-, also sagen wir so eine Netztopologie, müssen wir Bescheid wissen, wo wir sie überhaupt hinsetzen sollen. Genau. Und das ist aber jetzt etwas, was sich auch langsam, aber sicher entwickelt. Also wir sehen, wir sind so in kleinen Schritten in dieser Transformation des Marktes. Aber lass mich ein Thema ansprechen, das ist mir schon sehr, sehr wichtig. Wir haben eben das Thema Effizienzen angesprochen. Und ich glaube, dass dieser Markt, ich nenne ihn ganz bewusst, dieser Markt der Effizienzen nach wie vor brutal gegeben ist. Also wir können heute deutlich effizienter. Und wenn jeder wüsste, was er einsparen kann, er würde sich das direkt gönnen. Nur die meisten wissen es halt nicht. Ne? Und wir haben speziell auch bei uns durchaus Geschäftsmodelle, wo wir ausschließlich nur auf das Thema der Einsparungen auch Investitionsmodelle legen, so dass der Kunde sagt, boah, das ist ja eine geile Sache, da kriege ich hier meinen ROI praktisch garantiert. Also das heißt, das Investment, was ich tätigen muss, wird komplett, und das ist ja, da wundert man sich ja immer wieder, wird komplett über die Einsparung reamortisiert. Und wir haben in ganz, ganz vielen Fällen, selbst im industriellen Bereich, zwischen 3 und 5 Jahre ganz, ganz viele Modelle laufen. Und im Immobilienbereich ist es selten so, dass wir, ich sag mal, länger als 10 Jahre brauchen für eine Reamortisation von Effizienzen. Und da, glaube ich, liegt auch nochmal ein großer, großer Hebel, um eben halt die Energie, die wir gar nicht erst erzeugen, auch nicht zu verbrauchen. Das ist ja nun mal sehr logisch.
Ich glaube, der Gedanke, Martin, wir treffen den ja auch im klassischen Bauen immer wieder, dass wir sagen, Materialien, die wir nicht verbauen, ja, die sparen wir halt auch als Ressource ein. Also das ist ja auch ein Riesenthema bei dem ganzen Thema Kosten, CO2, Energieverbrauch generell. Also dass wir mehr darüber nachdenken, muss das so sein? Ja, muss das immer alles neu sein oder können wir irgendwo einsparen? Also das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Gedankengang, der unserer Gesellschaft ja über die Jahrzehnte ein bisschen verloren gegangen ist, weil vieles im Überfluss vorhanden gewesen ist und wir gar nicht so daran gedacht haben, dass das irgendwo eine kostbare Ressource ist, mit der wir da umgehen.
Ja, Ärger, eine Sache noch dazu. Ich glaube sogar, dass es das allererste Gebot wäre, genau an diese Ressourcen und nicht ganz bewusst Ressourcen ranzugehen. Denn alles das, was wir jetzt reduzieren, müssen wir nicht mehr neu bauen. Und wir müssen nichts erweitern. Wir würden also überhaupt nichts verschwenden. Und das, glaube ich, muss einer der allerersten Gebote sein, so weit wie möglich in Effizienzen, in wirtschaftlich hebbare Effizienzen einzusteigen.
Ich bin immer erstaunt, dass ja verschiedene Bereiche einfach auch ja, unterschiedlich wahrgenommen werden. Also ich stelle alleine im Privaten fest, meine Tochter lässt manchmal einfach das Licht an. Ja, da geht also Strom durch die Leitung. Ich habe noch nie erlebt, dass die aus der Dusche gekommen ist und die Dusche hat weiterlaufen lassen und dann irgendwie zum Essen oder ins Bett gegangen ist oder so. Also bei Wasser ist uns das oft eher bewusst, also zumindest in so einem Kontext, als beim Licht. Also ich habe mich schon oft gefragt, warum das so ist, aber das Licht ist so, der Strom dahinter ist so, ja, so still und einfach so da, ja. Und das Wasser, das läuft, das nimmt man wahrscheinlich mehr wahr an der Stelle. Aber das sind so Themen, auch in einem Bürogebäude. Es brennt abends irgendwo das Licht in allen möglichen Büros, aber es läuft im Regelfall nicht der Wasserhahn irgendwo in den Waschräumen oder so. Also das ist schon, da gibt es auch Bereiche, wo wir, glaube ich, auch nochmal anders sensibilisieren müssen dafür, dass da eine Ressource einfach aus der Leitung läuft praktisch und überhaupt keinen Nutzen mehr hat in dem Moment, ja, einfach nur kostet.
Ich kann Ihnen von einem guten Beispiel erzählen. Ein großer deutscher Paketversender mit einer französischen Mutter, jetzt muss man es bald wissen, hat in seinen ca. 100 Standorten, die haben, also die Verteilzentren, haben wir die Möglichkeit, das Facility Management zu machen, beziehungsweise wir sollten ein Angebot machen dazu. Und dann haben wir so ganz provokativ ein Angebot gemacht und haben gesagt, ja, wir würden das gerne tun, aber ihr müsst uns die Dächer zur Verfügung stellen. Und dann haben die gesagt, was hat Facility Management mit Dächern zu tun? Ach, nix, weil wir sind auch so ein bisschen energieaffin und wir würden die gerne nehmen. Nee, nee, haben wir schon Studien gemacht. Das lohnt sich da gar nicht, irgendwas auf die Dächer draufzulegen. Also wir haben das ja ausgerechnet, das bringt alles nichts. Da sage ich, Sie haben dann aber nicht alles ausgeschöpft. Wir können ja an den Energiemarkt rangehen. Und das, was als Überschussstrom da ist, verkaufen wir ja auch. Das tun Sie nicht. Sie müssen es einfach nur blank einspeisen. Naja, naja, aber das lohnt sich alles nicht. Ich sage, lassen Sie uns doch die Möglichkeit, das zu tun. Ja, okay. Haben Sie gesagt, machen wir so. Dann haben wir ein Angebot gelegt fürs Facility Management und dann sah das Angebot folgendermaßen aus, nur damit man mal ein gewisses Gefühl kriegt. Wir haben gesagt, wir werden für Sie jetzt in den nächsten 5 Jahren das Facility Management erbringen. Und wenn Sie uns die Dächer überlassen, kostenfrei, dann würden wir gerne die Investition komplett für die Dächer auch aufnehmen, also mit Verstärkung, alles was notwendig ist. Wir bringen die Photovoltaikanlage ein, bringen die in Ihr Haus rein, also sprich in Ihre Hubs, in Ihre Verteilhubs. Und dann würden Sie für das Facility Management noch 22.000 Euro im Monat kriegen, damit wir Ihre Leistung fürs Facility Management auch machen dürfen. Dann haben die völlig verwirrt geguckt und haben gesagt, Moment, was ist das für ein Angebot? Warum kriegen wir Geld von Ihnen, wenn Sie eine Leistung erbringen? Das ist jetzt was ganz Neues. Dann haben wir gesagt, ganz einfach, weil wir uns aus den Einspeisungen von dem Strom einfach amortisieren. Und wir haben mal grob gesprochen über 2,5 Millionen Jahresleistung, die da drin steckte. Und das war irgendwie völlig unverständlich. Der Einkäufer hat dann abgewiegelt und hat gesagt, nee, mit so einem Modell kann ich nicht klarkommen, außerdem kann ich das nicht rechnen und ich weiß auch nicht, ob das billig ist oder was auch immer. Nee, das lehnen wir ab an der Stelle. Und dann haben wir gesagt, ja, okay, wir haben nur das Angebot dazu gemacht. Es hat allerdings für eine, ich sag mal, sehr, sehr gute Diskussion da auch geführt, weil die Frage nämlich der Effizienzen, denn das lag noch mit da drin, wir hatten noch ein paar Effizienzbausteine noch eingebaut, um den Strom als solchen auch effizient nutzen zu können. Und wir hätten sogar noch in diesem ganzen Drill, hätten wir denen auch noch Ladestationen für ihre E-Ladefahrzeuge oder E-Fahrzeuge zur Verfügung gestellt. Das war auch noch mit dem Paket drin. Aber Sie sehen, wie seltsam doch manche dann mit solchen Themen umgehen und sagen, okay, das verstehe ich jetzt nicht. Ich meine, wir hätten ja Licht ins Dunkel gebracht. Das wäre ja gar nicht das Thema gewesen. Aber es war einfach, in dem Moment passte das nicht in diese Einkaufsstruktur rein und da haben wir uns gelassen. Ganz einfach.
Es zeigt ja am Ende, dass wir in vielen Bereichen einfach auch in völlig anderen Geschäftsmodellen und auch in anderen Formen der Zusammenarbeit denken müssen in Zukunft. Ja, also ja. Das ist die Frage,
ja, exakt.
Wer, also man ist ja dann gar nicht mehr so richtig Dienstleister, sondern eher Partner in einer gewissen Art und Weise, genau. In so einem Projekt. Und das ist natürlich mit einem normalen Einkäuferdenken möglicherweise nicht ganz kompatibel. Ja, also das sprengt dann den Rahmen. Aber es ist exemplarisch, finde ich, für etwas, was wir an vielen Stellen tun müssen. Wir müssen einfach komplett diese alten Denkmuster aufbrechen und eigentlich die Frage in den Mittelpunkt stellen, was brauchen wir denn für die Zukunft gesellschaftlich und unternehmerisch? Also wir brauchen da Energie, wir brauchen eine gute Energieversorgung. Die Spielregeln von gestern funktionieren nicht mehr so richtig. Es gibt aber andere Alternativen, wenn wir bereit sind, aus diesen alten Mustern auszubrechen und uns da neu aufzustellen.
Ja, nur das, Christian, für mich ist es so schwer zu verstehen, warum das überhaupt so große neue Denkmuster sind. Wenn ich jetzt an das Beispiel von Herrn Schwan denke, dass ich meine, ich spreche es jetzt mal runter, meine Dachfläche vermiete, dass da einer PV drauf knallt. Dafür würde der mir eigentlich eine Miete bezahlen. Jetzt wird das verrechnet mit einer FM-Leistung und da kommt ein Betrag raus. Also das ist ja im Prinzip so ein bisschen, ich kaufe mir einen Neuwagen und der rechnet meinen Gebrauchten dagegen. So, das Delta. Das könnte der mir aber auch einzeln ausweisen und sagen, so und so viel Miete kriege ich für mein Dach. Wenn ich ich müsste jetzt lügen, welche Autobahn es ist, die A7, die A9 oder die A3, auf jeden Fall irgendeine, wenn ich nach München runterfahre, in Süden runterfahre, haben wir diese ganzen Energiebauern rechts und links, die ihre Felder umgewidmet haben in PV-Flächen. Das ist ja nichts anderes, nur dass jetzt ein Industriebetrieb und Gewerbebetrieb die Flächen in der Regel irgendwie 20, 30 Meter weiter höher hat, was ja so gar häufig von Vorteil ist, was Verschattungsthematiken und Co. angeht. Also für mich nicht nachvollziehbar, dass man sagt, das ist für mich ein schwieriges Gedankenmodell. Also das ist einfach nur eine weitere Vermietungsfläche. Ja, nur dass da halt jetzt zufällig jemand PV drauf macht und das entsprechend dann auch noch einen entsprechenden Beitrag zu unserem Energiemix hat. Also für mich ob da jetzt eine kleine Windkraftanlage drauf ist oder eine Solaranlage oder was auch immer. Das ist für mich wie die Thematik mit den Turbinen in Tunneln, ja, wo wir eh immer Zugluft haben und dann entsprechend die Turbinen nutzen können. Das sind ja eigentlich alles Side-Effects, die ich nutzen muss. Ja, also.
An dieser Stelle ein kurzer Hinweis in eigener Sache für diejenigen unter unseren Zuhörern, die sich gerade in ihrem eigenen Unternehmen mit relevanten Zukunftsfragen befassen und die deren Ausgestaltung und die Umsetzung von Lösungen beschleunigt und ergebnisorientiert für den Erfolg vorantreiben wollen. Sprechen Sie gern Martin Ferger für Themen zu Lean, BIM, Digitalisierung und Prozessoptimierung über www.ferger-consulting.de und mich, Christian Haag, zu strategischer Transformation, Strategie, Führung und Sparring für Top-Entscheider über www.christianhaag.de an. Im Rahmen dieses Podcasts, aber auch darüber hinaus, tragen wir gern als Speaker in Präsenz oder online zur Inspiration Ihres Publikums im Rahmen Ihrer Veranstaltungen bei. So oder so freuen wir uns auf und über regen Austausch mit Ihnen und Euch. Nehmt einfach Kontakt zu uns auf.
Also aber es zeigt, dass eben auch das alte Denken neuen Lösungen oft im Wege steht. Und also ich glaube, wenn man schon aus dieser Folge heute was mitnehmen kann, wäre das für mich schon mal ein Key Takeaway zu sagen, wir müssen da komplett offen sein, was diese Dinge angeht und auch in Unternehmen Strukturen schaffen, die erlauben, dass wir mal, Martin, wie du auch immer gerne sagst, out of the box denken an der Stelle und sagen, ich habe als Einkäufer vielleicht auch die Möglichkeit, über irgendwelche Kanäle auch in großen Konzernen Wege zu gehen, Vorstände mit an den Tisch zu kriegen in solchen Themen und andere Entscheidungs- und Lösungsmöglichkeiten zu ermöglichen. Ja. Das ist jetzt ja nur mal ein Beispiel aus dem Thema Energie. Ich bin mir sicher, wenn wir das Thema klassisches Bauen ansprechen, werden wir noch viele weitere solche Themen.
Christian, wir haben ist jetzt schon länger her, mit dem Kollegen gesprochen vom Einzelhandelsunternehmen, ja, Lebensmittelfachmärkte, ja, wo man auch dran denkt, ja, vielleicht kann sich unser Lebensmittelmarkt deutlich besser amortisieren, wenn wir noch 2-3 Stockwerke Wohnungen oben drauf bauen, weil die Fläche verbrauchen wir halt eh. Oder können wir über die Parkplätze vielleicht einen Sonnenschutz bauen, weil den brauchen wir eh mittlerweile, weil du im August sonst zerflossen bist, wenn du dir ein gefrorenes Lebensmittel gekauft hast oder es bis zum Auto bringt und dann klatschen wir auf den Sonnenschutz noch oben drauf PV-Anlagen. Also die, sag ich mal, zukunftsorientierte Flächennutzung, ja, bei verdichteten Lebensräumen macht ja total Sinn. Also
ich würde gerne nochmal auf ja auch dein Herzensthema, Martin, Digitalisierung kommen und auf das Thema Facility Management kommen und da nochmal versuchen, die Dinge hier auch zusammenzubinden. Ja. Ich glaube, dass ja, wenn ich ja baue und also plane und Zukunft plane und überlege, wie kann mein Gebäude aussehen, wie kann mein Gebäude betrieben werden, wie kann mein Gebäude versorgt werden, dann brauche ich wahrscheinlich, und wie können am Ende die Netze, da waren wir schon, intelligent gesteuert werden, dann muss ich wahrscheinlich auch digital ganz anders denken und auch mit den Daten, die erzeugt werden oder vorhanden sind, ganz anders umgehen. Da würde mich mal interessieren, Herr Schwan, wie da im Moment so der Stand Ihrer Überlegungen und aber auch der Stand der Kundenüberlegungen auf der anderen Seite ist. Wie weit sind wir da auf beiden Seiten des Tisches? Wenn schon das Thema von eben ja zeigt, dass man vielleicht im Moment noch nicht ganz auf einer gedanklichen Höhe ist mit den Lösungen.
Ja, also es ist sehr interessant, weil wir hatten die Diskussion letzte Woche auf der GEFMA-Tagung und ich war selber auch auf dem Podium. Ich will Ihnen mal ein Beispiel. Also grundsätzlich glaube ich, ist technisch heute sehr viel machbar. Und wir machen auch sehr, sehr viel, auch digital. Also das Thema IoT, also Internet of Things, alles das, was wir an Sensorik einbringen können. Das Thema Zählen, also Messen, ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, was uns aber immer wieder reinspringt. Und das ist teilweise auch mittlerweile lästig geworden. Nicht nur lästig, sondern auch überhaupt nicht mehr verständlich. Jedes Mal wird mit einer Datenschutzgrundverordnung wird nein, und die Daten darf ich nicht aufnehmen. Ich will Ihnen mal ein nettes Beispiel erzählen, vielleicht so ein kleiner Slapstick. wie man es dann eben halt nicht kann oder tun sollte. Wir haben eine größere deutsche Stadt gehabt, da war das Landgericht, da hatten wir einen Auftrag zum sogenannten Einsparcontracting. Das ist eigentlich nichts anderes, als dass wir eine Einsparung versprechen, eine Investition versprechen und der Kunde die Reamortisation aus diesen beiden Faktoren von uns garantiert kriegt. Also eigentlich ein Spiel, was relativ simpel ist. Dieses Landgericht war halt, ich sag mal, nicht ganz so effizient. Und wir hatten uns in vielen, vielen kleinen Punkten hatten uns überlegt, wie wir das machen wollten. Dann haben wir einen neuen Hersteller, mit denen wir auch sehr viel zusammenarbeiten. Die haben intelligente Thermostatköpfe. Ne? Jetzt denken wir, oh Gott, was ist denn an einem Thermostatkopf intelligent? Ja, der ist neben seiner Möglichkeit, dass der nicht nur Sensorik für Temperatur drin hat, hat er auch eine Sensorik für Anwesenheit, der hat eine Sensorik für Feuchte, der hat gewisse andere Sensoriken noch, die wir auslesen können und die wir weiterverarbeiten können. Ne? Die können wir auch miteinander logisch verknüpfen. In diesem sogenannten Landgericht, das sind natürlich naturgemäß Juristen, und diese Juristen fanden dann heraus, dass diese Köpfe eben halt Präsenzmeldungen machen. So, diese Präsenzmeldungen haben wir aber völlig namenlos, haben wir die natürlich genutzt. Wir haben die mit den Räumen genommen. Nachteil an dieser Geschichte ist, jeder Person ist ein Raum zugeordnet. Und dieser Raum, der zugeordnet war, durfte natürlich, das wollte keiner von denen haben, dass man wusste, ob man in diesem Raum ist oder nicht. Und hat uns am Ende des Tages eigentlich dazu geführt, dass über die entsprechenden Räte, die Personalräte, uns dann auch bis hin zu der Führung, also das war ja in dem Moment das Land selber, Land Baden-Württemberg, uns dann untersagt wurde, diese Köpfe einzubauen, obwohl das einer unserer großen Einsparpunkte war, weil wir haben gesagt, wenn keiner da ist, müssen wir nicht heizen. Aber es wollte keiner so transparent sein, obwohl wir es niemals veröffentlicht hätten. Und was das Schlimme an der Situation ist, uns wurde direkt und unmittelbar unterstellt, dass wir diese Daten dafür nutzen, für was anderes zu tun. Nämlich unter Umständen Leute anzusperren, dass sie heute nicht da gewesen sind. Das war überhaupt gar nicht unsere Absicht. Ganz im Gegenteil, wir sind Energiemanager und nicht irgendwelche Leute, die dafür Sorge tragen, ob die ihren Lohn jetzt kriegen sollen oder nicht kriegen sollen. Aber diese Angst, und da habe ich gesagt, eigentlich ist das eine absolute Unverschämtheit, was ihr jetzt sagt. Ihr unterstellt uns jetzt schon im Vorhinein, dass wir diese Daten missbrauchen würden. Das ist so ähnlich, als würden Sie in den Laden reingehen und Ihnen wird automatisch unterstellt, dass Sie das Zeugs, was da drin ist, klauen werden. Deshalb dürfen Sie erst gar nicht in den Laden rein. Das ist doch pervers.
Ansonsten also, es ist die typische deutsche Paradedisziplin. Wir haben eine Lösung. Und der Deutsche hat gleich drei Probleme, die dazu passen. Ja,
genau.
Passen.
Das ist genau unser deutsches Problem.
Ich würde sagen, wir schaffen auch alle Bedarfsampeln ab, weil ich fühle mich schon ein bisschen persönlich eingeschränkt, wenn ich der Ampel sage, dass ich jetzt vor ihr stehe und deswegen den grünen Menace hätte. Also,
genau. Aber das kann ja auch passieren.
Es zieht sich ja durch und deshalb ist es auch, glaube ich, ein Thema, was wir wirklich insgesamt ja auch angehen müssen. Ich habe jetzt gerade auch bei einer Veranstaltung mit dem Professor König von der Ruhr-Uni gesprochen, der sich mit dem Thema KI sehr intensiv beschäftigt. Und da brauchen wir Daten, Trainingsdaten, alles
so Mögliche. So ist das.
Ja. Und er sagt, war gerade in China und er sagt, die erfassen natürlich alles und jedes. Zum Beispiel Baustellen, Sicherheit, Bewegungen von Personen. Und in Deutschland ist das halt nur dann möglich, wenn diese Daten nur in dem Erfassungsgerät gespeichert werden. Dann gibt es da eine Möglichkeit, dann ist das datenschutzkonform. Wenn die also anonym in dem Gerät verbleiben und nicht weitergeleitet werden. Also man kann Geräte bauen, die praktisch vor Ort diese Funktion erfüllen. Die Daten dürfen aber praktisch das Gerät nicht verlassen. So, das ist eine Möglichkeit, das ist aber natürlich ein bisschen schwierig auch. Ja, also wir haben damit begrenzte Lösungsmöglichkeiten, aber eben darüber hinaus nicht. Und er sagt auch, wenn wir Trainingsdaten brauchen von Baustellen, ist das in Deutschland eben ein Datenschutzproblem. Und wenn ich mit Bauunternehmen rede, dann ist das eigentlich das Kernthema. Nicht, dass die kein Interesse haben und nicht kooperieren wollen, sondern dass wir dieses Datenschutzthema nicht so richtig gut gelöst kriegen oder am Ende da wieder drei Juristen sitzen, die dann doch die fünf Probleme dazu finden, die es geben könnte. Und da muss man natürlich insgesamt aufpassen, dass nicht irgendwann andere Nationen, die da anders mit umgehen, mit ihren Lösungen uns die Märkte wegnehmen. Ja, also das ist jetzt vielleicht etwas gekürzt in der Darstellung, aber das ist ja das, was passieren wird. Also wir haben am Ende die totale Datensicherheit, aber haben keine Lösung und andere kommen dann irgendwann mit der Lösung trotz
unserer Datensicherheit und dann wird es irgendwo einen Umweg geben. Also das ist ein Riesenthema. Aber wenn man jetzt mal in dieses Facility Management, das hat ja das Problem im Grunde eingebaut. Ja, ich will mit den Daten, die da sind, intelligenter umgehen. Ich will Steuerungen vornehmen. Und auf der anderen Seite ist natürlich klar, solange ich keine total anonymisierten Büros habe und gar nicht weiß, wer in dem Gebäude arbeitet und sich bewegt, werde ich immer Zuordnung vornehmen können. Ich werde immer feststellen können, wer ist da und wie und was. Also da werden wir ja auch Brücken bauen müssen, über den Datenschutz hinweg oder um den Datenschutz herum oder durch ihn hindurch, dass wir uns da nicht abkoppeln von der Lösung von Problemen, die wir ja tatsächlich haben. Also,
ja, und ich meine doch, in dem Fall, was ich eben erklärt habe, Wir haben ja uns ganz klar committed dazu und wir haben auch so abgegrenzt, dass die Daten von keinem erreichbar waren, außer von uns für die Auswertung und dann natürlich auch durchaus KIs hinten drauf zu setzen, um damit dann eine Optimierung auch vorzunehmen. Genau. All diese ganzen Dinge, dazu haben wir uns ja committed. Das ist doch klar, das ist auch für uns überhaupt gar keine Frage. Aber warum wird es von vornherein denn eingeschränkt? Weil man nur die Vermutung haben könnte, dass es so ist. Das also, ist ja das, was das, uns da kaputt macht.
Es ist das, Martin, was du auch gesagt hast, wenn wir das konsequent weiterdenken, ja, der Moment, in dem ich mich ins Auto setze, dann würde man mir unterstellen, ich will die Geschwindigkeit übertreten oder ich will jemanden überfahren, egal was ich tue. Also dann sind wir eigentlich am Ende. Ja? Also wenn wir dem anderen nur immer in Anführungszeichen das Verbrechen unterstellen wollen oder die kriminelle Absicht unterstellen wollen, dann werden wir gar nichts mehr lösen in diesem Land. Also wir müssen doch umgekehrt vorgehen und sagen, wir regeln das gerne, Herr Schwan, mit Ihnen, wie das mit den Daten ist. Und wenn Sie sich nicht dran halten, dann haben wir ein Problem. Ja, das ist der normale Rechtsstaat. Aber zu sagen, ich unterstelle das mal per se, dass damit schlechte Dinge gemacht werden, einfach weil sie da sind, das wird uns zu Problemen führen. Ja. Also wie kommen wir denn im Moment praktisch weiter? Was ist denn im Moment, also ich glaube, das wäre ja schlimm, wenn jetzt alle Facility-Manager sagen, wir stellen unser Geschäftsmodell ein, weil wir sind am Ende der Fahnenstange. Wir bleiben bei den Thermostaten, die ich per Hand verstelle den Steuerungen und
also das ist ja nicht der Fall. Ne? Also wir können ja von Glück sagen, dass es ganz, ganz viele gibt, die auch diesen Weg mitgehen und auch anders mitgehen. Und ich sage mal, Gott sei Dank ist es eher die Ausnahme, mit der wir da zu kämpfen haben. Aber wir brauchen, und Facility Management ist ja eine der Disziplinen, die am Betrieb oder im Betrieb ja diese Daten auch sammeln. Wer sonst? Ne? Und wir tun das schon in vielerlei Hinsicht, diese Daten zu sammeln, um dann damit auch ganz andere Betriebsmodelle aufzusetzen. Also neben der energetischen Seite natürlich auch die Optimierung des Betriebs als solches. Genau. Und das, glaube ich, sind auch Effizienzen, die sind nicht zu verachten. Und neben der Energieseite übrigens auch in Kombination mit beidem, das kommt ja noch dazu, also unheimlich starke Wirtschaftlichkeits-KPIs, mit denen wir wirklich auch den Betrieb als solches deutlich günstiger machen können. Unser Problem ist sehr häufig, und das ist auch das, was ich damals auf dem Podium gesagt habe, die Kunden müssen bereit sein, dass wir, wenn wir Investitionen mit in dieses Gebäude einbringen, also sprich, ob das spezielle Sensorik ist, Auswertungen, was weiß ich, irgendwelche Intelligenzen, die wir dahinter setzen, dass man auch dann bereit ist, die Verträge nicht nur über 2 oder 3 Jahre zu halten, sondern auch zu sagen, okay, wir gehen da eine Partnerschaft von 5 bis 8 Jahren ein, damit wir überhaupt die Möglichkeit kriegen, genau diese Effizienz mit einer Kostenerleichterung amortisieren zu können für den Kunden. Und das, glaube ich, was dann danach passiert, ja für ihn dann eine freie Geschichte ist und er kann jeden weiteren wieder einsetzen, aber damit dann eben halt mal einen ersten Trigger zu schaffen, damit diese Effizienzen auch wirklich mal behoben werden können. Und das ist auch etwas, was uns im Moment noch Probleme bereitet, weil nicht viele Kunden dazu bereit sind, die sagen, okay, wenn ihr das machen wollt, uns ist das ja egal, ihr kriegt von uns einen 2-Jahres-Vertrag, guckt, dass ihr es hinkriegt. Da sagen wir natürlich, nein, machen wir nicht, weil dann werden wir auf der alten Rolle weiterarbeiten. Das ist dann auch nicht das, was wir uns als Innovation grundsätzlich im Betrieb vorstellen, logischerweise. Ja, und aber ich denke mal, da denkt man anders mittlerweile, man denkt umgekehrt. Da muss auch ein bisschen, ich glaube, nochmal Zeit ins Land gehen und der Kostendruck muss groß werden. Und eins ist auch klar, wir sehen das, gerade was Fachkräfte anbelangt, Wir müssen in Effizienzen kommen, denn wir werden es mit den Leuten, die wir heute haben, einfach nicht mehr abfahren können. Und wir müssen heute schon und unsere Mitbewerber Aufträge absagen, weil wir nicht ausreichend Ressourcen haben. Also wenn wir nicht in die Effizienz reinkommen, werden diese Leistungen nicht mehr bedient werden können.
Ich würde dazu gerne noch, weil es ja auch gerade aufkam, Effizienzen, Daten. An der Stelle finde ich es auch nochmal wichtig, um bei uns diesen Kick auch zum Bau zu kriegen. Genau diejenigen, die später solche Auswertungen fahren, die den Gebäudebetrieb, das Facility Management optimieren, die sollten wir übrigens auch versuchen, für das nächste Projekt in der Planung an den Tisch zu bekommen, um zu sagen, wie könnten wir denn ein Gebäude optimal zuschneiden, planen, damit auf Basis eurer Erfahrung, die dann auch datenbasiert ist, ja, so Database Planning, sagen, okay, weißt du was, wir haben rausgefunden, also ihr braucht eigentlich einen Aufenthaltsraum weniger oder ihr braucht vielleicht Büroflächen weniger oder es täte auch einen Versorgungsraum an der Stelle oder was weiß ich was, weil wir festgestellt haben, dass Nutzungsarten so unterschiedlich sind, dass wir teilweise Doppelbelegungen fahren können. Ich spinne jetzt ein bisschen rum, aber egal was da rauskommt, das Know-how gehört auch wieder vorne hin bei der Projektentwicklung des nächsten, sag ich mal, Bürogebäudes. Ja, weil blöd Absolut. Ist, wenn man die Erkenntnisse hat und man nutzt sie vorne nicht für die Planung, weil sie werden wahrscheinlich auch viele Beispiele haben, wo sie denken, da wär anders möglich, wenn das Gebäude auch anders aussähe.
Absolut, absolut. Also wir wären, mir wäre das auch sehr lieb. Wir haben schon mittlerweile auch Ansätze, wo wir die Facility Management Planung, also das Konzept zum Facility Management mit dem Bau schon integrieren. Also das gibt's tatsächlich schon. Wir haben auch aktuell, glaube ich, sogar vier große Projekte, die jetzt schon in dieser Umsetzung zusammen mit den Planern fürs neue Gebäude integriert werden. Was ich für unheimlich spannend finde und auch vor allen Dingen die Erkenntnisse, übrigens auf beiden Seiten, muss man dazu sagen, weil hier auch so Ansätze schon direkt zum Tragen kommen. Wir haben ja oft so Dinge auch, wo wir wieder Teilabrisse vornehmen, wo wir dann, was weiß ich, Umbauten wieder vornehmen, was normal ist. Also es ist durchaus möglich, dass Umnutzungen stattfinden, weil eben halt sich auch geschäftliche Situationen oder Geschäftsmodelle verändert haben. Und da kann man aber auch schon sehr, sehr stark vorbeugen, damit man dann eben halt auch hier eine optimierte Lösung hinbekommt. Und übrigens auch an der Stelle viele Digitalisierungsthemen sich gerade dann oder wenn man das eingeführt hat von vornherein viel, viel leichter lösen lassen. Soweit denkt ja in der Regel ein Investor nicht. Der Investor denkt ja in der Regel, wenn er es verkauft hat oder beziehungsweise vermietet hat, danach ist es nicht mehr meins. Und hier kann man wirklich ganz, ganz viel Synergien noch schaffen. Ich finde solche Ansätze fantastisch.
Also ich glaube, man muss wahrscheinlich schon unterscheiden, eben auch, ist es eine Eigennutzung oder ist es irgendwie eben halt nur der Invest und der Vertrieb dann des Gebäudes. Also da ist das wahrscheinlich alles nicht so ganz schwarz-weiß. Aber ich glaube, der Grundgedanke, dass wir, wenn wir ressourceneffizienter überhaupt wirtschaften wollen, und da meine ich auch Energie, da meine ich aber auch Rohstoffe, Baustoffe, da meine ich auch den Menschen mit an der Stelle. Also diese knappen Güter, die wir haben, wenn wir denen eine gute Arbeitsumgebung geben wollen, wenn wir die so gestalten wollen, dass sie eben auch ressourceneffizient gestaltet ist, dann müssen, Martin, so wie du das auch sagst, alle Beteiligten früher an den Tisch. Und dann müssen wir eben auch da, das ist eigentlich der zweite Punkt, der den Punkt vorhin mit den Dächern auch nochmal ergänzt, da müssen auch Kunden anders denken und sagen, wir holen uns nicht einen Facility Manager oder ein Energiekonzept, wenn wir mit einem fertig sind, sondern wir planen und entwickeln das gemeinsam. Wir überlegen, wie wir auch vielleicht wirtschaftlich gemeinsam an diese Dinge herangehen. Das Beispiel war ja vorhin sehr einleuchtend mit den Solardächern, weil da für uns auch ganz andere Möglichkeiten entstehen, mit unserer Immobilie auch wirtschaftlich ganz anders unterwegs zu sein.
Ja.
Und wie das so ist, wahrscheinlich eignet sich nicht jedes Projekt dafür, aber es wird wahrscheinlich viele geben, die genau dafür prädestiniert sind. Und da sollten wir mal anfangen mit diesen Themen in Deutschland. Und ich wünsche mir ja immer so Leuchtturmprojekte, wo man sagen kann, Mensch, guck mal, da funktioniert das schon. Gibt es sowas schon? Haben Sie sowas schon gesehen, selber entwickelt? Oder ist das noch ein Traum und eine Vision?
Nein, nein, es ist wirklich in der Tat so. Wir haben das sogar sehr früh schon begonnen. Wir haben vor etwa 12 oder 14 Jahren unser erstes Projekt gemacht, wo auch die Ausschreibung darauf belegt war, dass es nicht nur eine Frage der Baukosten ist, sondern auch der Betriebskosten. Wir mussten, und da hatten wir sogar eine Arbeitsgemeinschaft, damals aus einem Bauunternehmen, ein Elektrounternehmen, und wir hatten dann das Konzept auch für FM gemacht und die technische Gebäudeausrüstung. Und da war es in der Tat schon so, dass wir sogar Garantien abgeben mussten für die Betriebskosten. Das heißt also, das wurde mit im Auftrag mit verhandelt, und die Betriebskosten wurde, oder die Betriebskostengrenze, so haben wir es genannt, durfte dann gewisses, ja, gewisses Budget nicht überschreiten. Und da haben wir das schon gemacht. Und das war übrigens 40% der Auslobung, ne? Also 40% waren die späteren Betriebskosten, die da drauf gingen, inklusive der Energiekosten. Also wir mussten die Garantie auch dann für die Energiekosten aussprechen.
Wenn wir jetzt mal nach vorne schauen, würde mich noch mal einerseits interessieren, was ist Ihre Vision für die nächsten Jahre? Ich glaube, ein paar Punkte haben wir schon tangiert hier. Was ist die Vision für die nächsten Jahre, was so das Thema Energie und Energiekonzepte, Nachhaltigkeit angeht? Und was wäre ein guter Ratschlag für Unternehmer, wenn die sagen, die Themen stehen für uns bevor, wir müssen uns damit mal beschäftigen, aber wir wissen gar nicht so richtig, wo wir anfangen sollen?
Also erstens würde ich mir auch innerhalb der Gesellschaft eine deutlich größere Offenheit auch für neue Ansätze und nicht für die alteingefahrenen Wege wünschen. Die Gesellschaft ist ja schnell polarisiert, und das haben wir ja im Moment, spüren wir das wieder sehr, sehr stark. Energiepreise steigen, und ich habe ja selber auch im Freundeskreis, ja, warum machen wir keine Gaslösung? Das ist eh eine Utopie, dass wir da klimaneutral werden, das kann nie funktionieren. Das sind ja alles Dinge, die werden entweder über die sozialen Medien werden die ja komplett befeuert. Aber hier einfach mal eine größere Offenheit, auch eine Technologieoffenheit zu haben. Ich glaube, dass das für Deutschland eine große Chance ist, auch so eine Art Exportschlager zu sein, dass wir eben mal in der Lage sind, auch wirklich, und das meine ich in der Tat so, wirkliche Klimaneutralität zu verkaufen. Und das geht auch, das ist möglich, und es ist sogar wirtschaftlich möglich. Und diese Offenheit würde ich mir gerne in der Gesellschaft mehr wünschen. Und das wäre etwas, wo auch, ich sag mal, wir innerhalb der Parteien einfach einen Konsens schaffen müssen. Wir müssen einen Konsens schaffen, dass das unser allgemeines Ziel ist, genau eine Gesellschaft auf eine Klimaneutralität hinzubringen. Und ich bin jetzt wirklich, ich selber, und das sage ich jetzt hier ganz offen in dem Podcast, ich bin ein christlich-demokratischer Unionler. Das heißt also, ich bin jetzt eher ein bisschen konservativer, aber trotzdem stehe ich für eine Nachhaltigkeit, weil ich nicht mehr an eine, ich glaube nicht mehr an die Verbrauchswirtschaft. Ich glaube an eine Kreislaufwirtschaft. Wir müssen es schaffen, stärker und stärker immer wieder in das Thema einzutreten. Können wir die Dinge wiederverwenden? Können wir sie da, wenn sie verbraucht sind, wieder neu und aufarbeiten und all diese ganzen Dinge recyceln? Das ist der Wunsch, den ich dazu hätte. Der zweite Punkt ist, dass wir es auch schaffen, dieses Thema Energie neben dem, was im Bauen so abgeht, auch als einen der zentralen Punkte mit in unsere Architektur, in unsere gesamte Geometrie mit einzubringen. Heute habe ich leider noch immer zu viele Menschen, was ich nicht schlecht finde, im Gottes Namen, so ein Gebäude muss ja auch gut aussehen, Gott behüte. Aber ich muss für gewisse Gebäude, darf es gut aussehen, für andere Gebäude muss es eben halt wirtschaftlich und wohnbar sein. Aber da muss nicht immer das Wunderbarste dranhängen. Individualität schätze ich sehr, aber ich schätze auch sehr, sehr, wenn man in eine Standardisierung auch von vielen Dingen übergeht. Und das muss im Bauen wieder ein Thema werden, wo wir sagen, wir gehen wirklich mit Standardelementen an diese Dinge ran und nicht jedes Mal in diesen Individualismus. Das würde ich mir auch sehr wünschen. Und gerade von den Menschen, die heute genau solche Projekte oder ich sag mal, Gebäude entwickeln, dass genau dieser Ansatz da ist, dann glaube ich, wären wir auf einem sehr, sehr guten Weg.
Also Christian, ich finde, das Gespräch hat auch nochmal gezeigt, dass man das Thema Energieversorgung, Energiewende ist schon mittlerweile ja so ein Begriff, der irgendwie schon so einen negativen Touch bekommen hat in den letzten Wochen und Monaten. Aber dieses ganze Thema Transformation der Energieversorgung in Deutschland, auch, finde ich, faktenbasiert, konzeptbasiert und ideologiefrei lösen genau. Und diskutieren kann und sollte. Also ich finde, es ist kein Thema, wo das jetzt abhängig davon ist, ob man jetzt der einen oder der anderen Partei zugewandt ist, weil es gibt, glaube ich, sowohl wirtschaftlich, aber auch natürlich aus, sag ich mal, Verantwortungsgesichtspunkten klare Argumente dafür, dass man in den Transformationsprozess einsteigen muss. Ich pflege es immer wieder, den Begriff der Enkelfähigkeit, der bei uns hier im Podcast mal gepflegt wurde. Ohne dass man das ideologisch sagt, der eine Energieträger ist der einzig wahre oder der andere. Ich glaube, es kommt auf gute, faktenbasierte, von den jeweiligen Expertinnen und Experten erarbeitete Konzepte aus und nicht irgendwelche Säue, die durchs Dorf getrieben werden. Weil ich glaube, und da bin ich immer noch der großen Überzeugung, trotz aller Nachrichten in letzter Zeit, dass Deutschland immer noch ein Land der unfassbar guten Erfinder, Ingenieurinnen und Ingenieure ist. Und ich glaube, dass, wie Sie das auch gesagt haben, man dieses Thema auch von der Bauseite aus, also wie muss ein Gebäude geplant, designt und optimiert sein, damit es energetisch optimal funktioniert? Wie können Infrastrukturen optimal aussehen, um entsprechend eine ideale Infrastruktur zu haben? Ich glaube, da liegt großes Potenzial auch für den Ingenieur- und Wirtschaftsstandort Deutschland. Ich sag mal so, es ist ja immer noch so, dass wenn irgendwo Schwellenländer sich im Infrastrukturbereich weiterentwickeln wollen, werden ja immer noch deutsche große Ingenieurbüros, Beratungsunternehmen angefragt. Also da haben wir einen Namen. Warum nicht auch den Namen in, ja, es wird dann Green Tech genannt, aber in dem Bereich zukunftsfähige, nachhaltige Energieversorgung, glaube ich, haben wir alle Voraussetzungen als Land, da eine neue Schlüsselindustrie aufzubauen.
Bin ich absolut d'accord. Also ich freue mich über diese Ausblicke hier, Martin, von dir und Herr Schwan auch insbesondere dann von Ihnen hier. Also man kann ja wirklich sagen, das, was wir können, sollten wir nicht nur exportieren, sondern sollten wir auch zu Hause mal anwenden, lösungsoffen. Wir sollten wieder mehr Chancensucher sein und Ermöglicher als Problemfinder und Kultivierer. Also finde ich an der Stelle, man sieht es ganz deutlich, wir müssen mit diesen traditionellen Wegen hier und da einfach mal brechen und uns offen an den Tisch setzen und sagen, wo wollen wir hin, was könnte die Lösung sein und wie können wir da alle beitragen und uns nicht jeweils immer das Schlechte unterstellen. Also es sind so ganz viele Dinge, die auch in vielen anderen Lebensbereichen sicherlich richtig und wichtig sind, die aber eben hier auch zum Tragen kommen, wenn wir erfolgreich da gemeinsam in die Zukunft gehen wollen. Und das, da sind wir beim Thema Enkelfähigkeit, Martin, jeder, der Kinder hat oder Enkelkinder hat schon. Also zu sagen, lasst uns diese Welt da zukunftsoffen und gestaltungsoffen für die nachfolgenden Generationen erhalten. Und da sind wir die Weichen stellen können und das Ruder nochmal ein Stück weit bewegen können dafür. Also vielen Dank, Herr Schwan, für diese sehr wertvollen und sehr zukunftsweisenden gerne. Impulse an der Stelle. Mit positiver Energie, kann man sagen, gehen wir da in die Zukunft. Und versuchen hier gemeinsam, jedenfalls auch mit dem Podcast, immer die schwarzen Zeiten, die dunklen Zeiten weiter zu verkleinern und die sozusagen energiegeladenen, hellen und lichtdurchfluteten Zeiten zu vergrößern für uns alle. Und wenn wir da heute einen kleinen Beitrag geleistet haben miteinander, dann haben wir, glaube ich, was Gutes getan. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Vielen Dank an Sie und euch fürs Zuhören bei Zukunft bauen, dem Zukunftspodcast für die Bauindustrie. Wenn euch der Podcast gefällt, würden wir uns über eine Bewertung freuen und natürlich darüber, wenn ihr den Podcast bei einem Podcast-Provider eures Vertrauens abonniert. Wir freuen uns auf ein Wiederhören. Bis bald.